Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktionen. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleib dran. Jetzt hörst du eine meiner absoluten Lieblingsproduktionen, denn es handelt sich um eine Hörtrilogie, die ich zusammen mit meinen beiden Kollegen von den drei Fragezeichen, Jens Wawritschek und Andreas Fröhlich, aufgenommen habe. Sie heißt »Drei Erzählungen«. Dabei handelt es sich um drei wunderbare Liebesgeschichten. Gönn dir schönes Lauschen. Viel Freude!
Im goldenen Halblicht eines dieser Mitsommerabende, an denen Wunder aller Art geschehen können und geschehen, stand sie da, Pierre, in einem verwilderten Garten, umgeben von Feiernden, kippelnd auf höchst unpraktischen Absätzen, inmitten einer Symphonie fast schon verblühter Rosen. Niemand wusste so recht, woher sie kam, noch was genau sie tat.
Eine Frau mit Vergangenheit.
Tuschelten sie aufgeregt, wenn sie vorbeizog, starksend wie ein Giraffenjunges mit grün blitzenden Augen und dem Hauch eines Lächels um die Lippen. In Wirklichkeit hatte Pierre weder ein dunkles Geheimnis, noch war sie die Mätresse eines fremdländischen Königs. Sie war nur ein wenig zurückhaltend und scheu. Ihre Geburt und den Namen verdankte sie einer aussichtslosen Affäre zwischen einem tapsigen Botaniker und einer italienischen Sopranistin von hinreißender, wenn auch kühler Schönheit, die sich beide fern ihrer Heimat gefunden hatten, in einer seltsamen, knisternden Nacht. Während draußen die Blitze zuckten, wurde zwischen den Laken des Pierre Hotels unsere Heldin gezeugt, in der Stadt der Städte, New York. Ihre Kindheit verbrachte sie in einem hohen, herrschaftlichen Haus in London, allein, bis auf ein Heer Hausbackner, ihr treu ergebener Nannies. Die Sommer verlebte sie in einem verfallenen Palazzo nahe bei Rom, der Villa Splendida. Und ihre Jugend ging friedlich, einsam und ungestört dahin. Es sei denn, ein Elternteil, getrieben von Gewissensbissen oder Sehnsucht, kam mit großem Trara angereist, um sie in exotische Breiten zu entführen. Für eine Woche, manchmal auch zwei. Am liebsten saß sie auf dem Küchenofen, die kleine Nase tief in einem Buch. An Pierres 18. Geburtstag verabschiedete ihre Mama sie mit lautem Schluchzen.
Wieder daheim, in der Villa Splendida, vergaß sie allerdings prompt Kummer und Kind und konzentrierte sich auf ihren jungen Koch, Giancarlo, sowie eine Meute ungezogener Pekinesen.
Pierre fuhr nach London zurück und zog auf der Glimmity Glamity ein, einem hübschen Hausboot, auf dem ihr Vater früher gewohnt hatte. Aber jetzt brauchte er es nicht mehr.
Er tapste glücklich durch die wilden Weiten Patagoniens.
Ihr Lesehunger war inzwischen unstillbar. Darum war sie froh, Arbeit im Antiquariat Beany Esquire in der King's Road zu bekommen, wo sie sich Tag für Tag in die vergilbten Seiten der Klassiker versenkte. Mr. Beany war gutherzig, gedrungen und, nun ja, eine alte Schnapsnase. Er hatte eine Promenadenmischung namens Samson, roch nach Tweed, Tabak und Wäschestärke und jeden Tag, pünktlich um eins, nahm er sein rituelles Mittagsmahl ein. Ein großes Guinness und dazu ein Tässchen Jamesons. Und bei seinem jährlichen Kostümfest,
berühmte literarische Gestalten 1850 bis 1930,
im bereits erwähnten Garten seines verstaubten Hauses in der Old Church Street, fand Pierre sich Auge in Auge mit ihrem Schicksal. Als die ersten Takte ihres Lieblingssongs von Ella Fitzgerald erklang, wollte sie einen Schritt machen, doch sie steckte fest, im Boden verankert durch ihre Christian Louboutin-Schuhe. Plötzlich tippte ihr jemand auf die Schulter und im nächsten Moment versank sie in zwei so mutwillig tanzenden Augen, wie sie in ihrem Leben noch keine gesehen hatte.
Kann es sein, dass sie schrumpfen?
Fragte ihr zukünftiger Liebster.
Letzteres wusste in dem Moment freilich keiner von beiden. Sie kannten sich ja nicht.
Ach, du bist's,
sagte sie und wurde blass und blutrot.
Ja, ich bin's,
antwortete er, bezaubert von ihrem Erröten, und sah sie im Geiste ganz unsinnigerweise umringt von einem Pulk pausbäckiger Babys.
Seiner.
Pierre und der Mann mit den tanzenden Augen glitten davon in die Nacht. Unter den Sternen machten sie Picknick.
Geschwind herbeigezaubert von Claridge's.
Und tranken ein Meer von Champagner. Sie lachten und lachten, außerstande zu essen. Denn wer kann und wer will und wer muss essen, wenn er sich gerade verliebt? Als die Sonne träge über London aufging, küsste er sie auf der Albert Bridge. Ein unerklärliches Entzücken perlte in ihr auf, was auch am Champagner liegen mochte. Und so begann eine rauschende Affäre. Der Mann mit den tanzenden Augen war Maler.
Ein langbeiniger, ziemlich genial.
An seinem Arm schlängelte sich verführerisch eine tätowierte Nixe empor und er sang Bob Dylan ohne Melodie, aber dafür mit Gefühl. Manchmal nahm er sich ein bisschen wichtig, aber sein Werben war unerhört stilvoll, fast wie bei Lord Byron. Mr. Beanie war zutiefst empört, als ein paar Turteltäubchen, gefolgt von einem Zug von Seepferdchen und Rankenwicken, den Laden stürmte.
Das ist hier ein Buchladen, nicht die Arche Noah,
rief er erbost. Pierre sah mit unschuldigem Achselzucken zu, wie Mr. Beanie in Lachen ausbrach, und überließ sich dem Gefühl, mitgerissen zu werden von etwas, das größer war als sie. Der Mann mit den tanzenden Augen nahm sie auf viele, viele Partys mit. Und so oft sie irgendwo hereinkam und er ihre lange, blasse Hand in seiner spürte, wollte er schier platzen vor Stolz.
Sie ist mein!
Hätte er gern von den Dächern gerufen, für jeden, der Ohren hatte zu hören. Er bat sie, malen zu dürfen.
Ich habe meine Muse gefunden,
erzählte er seinen Freunden begeistert. Pierre, die noch nie eine Muse gewesen war, fand es aufregend, sich auf dem Rücken zu regeln, mit nichts am Leib als einem Nixenschwanz. Aber das Muse-Sein hat seine Tücken. Während die Nacht, die Schutzpatronin der Liebenden, das letzte Licht vertrieb, saßen sie schweigend an Deck der Glimmity Glamity und ließen die Beine über dem Wasser baumeln.
Wenn du die freie Wahl hättest, wo würdest du leben wollen?
Fragte der Mann mit den tanzenden Augen.
In einem Haus zwischen lauter Wiesen. Am liebsten in Italien. Mit einem Küchenofen, 4 Kindern und einer Ziege.
So, so, sagte er und hörte nicht auf zu lächeln. Pierre glühte vor lauter Glück. Und jeden Abend sang er ihr Bob Dylans I Want You wie ein Schlaflied. Und jeden Morgen, Mittag und Abend kamen die Wicken. Pierre liebte, liebte, liebte Wicken. Bis an ihr Lebensende sollte Wickenduft für sie eins sein mit der Liebe. Der Mann mit den tanzenden Augen zeichnete sie, wenn sie schlief, küsste dann ihre Lider, bis sie aufwachte, flüsterte leidenschaftliche Versprechungen dabei, die sich in ihr halbwaches Ohr schlichen wie ein Traum. Glück reihte sich an Glück in diesem Sommer. Wenn durch ihr Fenster der Tag hereinflutete, sangen auf dem Deck der Glimmity Glamity 7 kleine Männlein Madrigale für Pierre. In der Schlafzimmertür erschien ihr Liebster.
Ich bin verrückt nach dir,
verkündete er.
Ich glückliche, glückliche,
sagte sie. Später besiegte er sie haushoch beim Scrabble, was sie vergrätzte und entschieden ungnädig stimmte. An diesen lauen, lasziven Sommerabenden las er ihr T.S. Eliot vor, während sie faul unter Bergen von Schaum in der Wanne lag und unterbrach sich nur, um sie mit Marmeladentoast zu füttern. Und doch, trotz aller Wonnen, etwas, dieses flüchtige, ungreifbare Etwas, stimmte nicht. Seine Hingabe, so glühend sie war, schien mit den Gezeiten zu schwanken. Und ihr war seltsam bang. Der Glanz der Nixon-Sitzungen verflog. Nach 16 Stunden...
Ohne Essen, ohne Unterhaltung, ohne Schlaf...
...wurde die Muse ernstlich ungehalten, machte sie.
Sei still,
Der Mann mit den tanzenden Augen hob die Hand.
Du bist eine Nixe. Ich bin keine Nixe,
rief Pierre.
Ich bin eine Frau. Und ich existiere nicht nur in deiner Vorstellung. Ich bin hier, jetzt. Ich bin wirklich. Stillsitzen,
sagte der Mann mit den tanzenden Augen durch die Zähne.
Ach, du bist unmöglich,
schrie Pierre und stolperte zur Tür hinaus, dass ihr Schwanz traurig hinter ihr herschleifte. Eines verregneten, tristen Sonntagabends, Seite an Seite mit ihm, fragte Pierre schwindlig und schwach und mit einem Gefühl drohenden Unheils,
meinst du, du wirst mich immer ein bisschen lieben? Immer ein bisschen,
sagte er ruhig. Oh, mit welcher Leidenschaft hasste sie verregnete Sonntagabende. Ach, wie heißt es immer? Alles Gute hat ein Ende.
Warum?
Als der Sommer einem glanzlosen Herbst wich, beging er eine Taktlosigkeit, die ihr das Herz zerriss. Oh, dieser Vollidiot. Es war ein unverzeihlicher Verrat. Und sie beschloss zu gehen, egal wohin, solange nur er nicht dort war. An einem Nachmittag Ende September sagte sie es Mr. Beanie. Und als er ihre hängenden Schultern sah und die Not in ihren Augen, hätte er heulen mögen.
Komm bald zurück, mein Liebes,
schniefte er und drückte ihr eine Erstausgabe von Das Haus der Freude in die Hand. Selbst die Seepferdchen brachten Leidensmienen zu Wege. Keine schlechte Leistung für ein Seepferd. Der Mann mit den tanzenden Augen rief sie am Vorabend ihrer Abreise an.
Ich kann dir nicht sagen, wohin ich fahre,
sagte sie ihm,
weil ich es selbst noch nicht weiß. Vielleicht gehe ich ins Kloster.
Er lachte freudlos.
Schwester Pierre, welchem Orden trittst du bei?
Mein Orden soll heißen die Schwestern von blutenden Herzen und immerwährenden Mitgefühl.
Schweigen. Dem Voll. Pierre packte ihre Koffer und floh schauernd vor den Trümmern ihrer tragischen Affäre. Ihr Herz fühlte sich an wie von 10.000 wütenden Wespen zerstochen. Ihr Reiseziel? Die Stadt ihrer Zeugung. Und dann lag es vor ihr. New York. In all seiner glitzernden, überbordenden Pracht. Pierre bekam es mit der Angst zu tun, als sie auf die große Stadt hinabblickte.
Ich erlebe ein Abenteuer,
sagte sie trotzig zum Wind. Ein rotzfreches New Yorker Möwenpärchen flog höhnisch kreischend vorbei.
Ah, verzieht euch,
sagte sie. Da ging es ihr gleich besser. Und beschwingt überquerte sie die Brooklyn Bridge. Sie kam bei einer Freundin ihrer Mutter unter, einer Frau namens Blue, die in einer winzigen Wohnung in der 4. Straße wohnte. Blue, die aus New Orleans war, hatte knallrote Nägel, eine Schwäche für Jazzmusiker und einen Raucherhusten. Sie trank Lapsang Souchong, am liebsten Tag und Nacht. Die Wohnung lag über einem Friseursalon, Hubert Herr. Und wenn sie abends ausging, oft ziemlich zerstrubbelt, setzte ihr ein baumlanger, spindeldürrer Kerl mit heißen Wicklern nach und rief klagend,
nur schnell waschen und legen.
Das war wohl Hubert. Sie kaufte sich einen Mischling mit treuen Augen und nannte ihn Froggy. Froggy liebte Pierre. Und nachts lag er zusammengerollt zu ihren Füßen und sah ihr fragend und doch verständnisvoll beim Weinen zu. Hatte sie sich schließlich in den Schlaf geweint, träumte sie von Matrosen mit traurigen Augen, die gleichgültigen Meerjungfrauen leise Shanties vorsangen. Und manchmal träumte sie auch von ihm. Wenn sie dann zornig und allein erwachte, schalt sie ihr Unterbewusstsein, weil es ihn in ihre Träume eingelassen hatte.
Untersteh dich,
flüsterte sie ins Dunkel. Sie fing bei einem wortkargen Maler Mr. Chin als Modell an. In Mr. Chins zugigem Studio herrschte, wenn man vom tröstlichen Zischen der uralten Heizkörper absah, eine fast andächtige Stille, in der ihr getriebener Geist Ruhe fand. Mr. Chin hüllte sie in staubige Shanghai-Seide und brachte ihr das Tango-Tanzen bei. Sie zeigte ihm, wie man Seemannsknoten bindet und Tequila trinkt, ohne das Gesicht zu verziehen.
Eine Kunst!
Er sagte, sie sei eine Renaissancefrau. Als es Zeit wurde, zum Friseur zu gehen, vertraute sie ihre Locken Herr Hubert aus dem Erdgeschoss an.
Das war ein Fehler!
Neue Haare, neue Liebe,
sagte Herr Hubert heiter.
Wenn bloß die Liebe kein solcher Reinfall ist wie die Frisur,
murmelte Pierre düster. Obwohl sie ihn nie wieder an ihre Haare ließ, wurden sie dicke Freunde. Tapfere Versuche wurden unternommen, den Mann mit den tanzenden Augen zu vergessen. Und Pierre ertrug eine Reihe dröger Dinner mit einer Herde verkehrter Verehrer, die ihre Melancholie und Gleichgültigkeit magisch anzog. Ständig strömten Blumengrüße ins Haus, was Hubert freute.
Noch ein Strauß roter Rosen,
rief Herr Hubert dramatisch.
Und keine Wicken?
Kam es trübe zurück.
Keine Wicken. Ich will ja nicht undankbar sein, aber ich weiß,
sagte Hubert einfühlsam. Wenn sie nach diesen Abenden heimkam, saß sie im Nachthemd da, ganz krank vor Sehnsucht, und schrieb dem Mann mit den tanzenden Augen Briefe, die niemals abgeschickt wurden. Einmal hockte sie spät noch auf der Feuerleiter. Da hielt unten ein Taxi, aus dem so laut »I want you« dröhnte, dass sie eine schwindelerregende Minute lang glaubte, er sei gekommen, um sie zu holen. Als das Taxi weiterfuhr, kletterte sie durch das Fenster wieder in ihr Zimmer, verfluchte ihr romantisches Herz und stieß sich den Kopf.
»Blöder, blöder Bob Dylan«,
sagte sie und brach in Tränen aus. Froggy fiel heulend mit ein. Postkarten flatterten durch den Briefschlitz in Mr. Beanies krakeliger Schrift.
»Pierre, der Mann mit den tanzenden Augen vermisst dich schrecklich. Dauernd kommt er in den Laden und kauft rührselige Erstausgaben. Er macht mich wahnsinnig. Ich habe fast ein bisschen Mitleid mit ihm. Herzlichst, Mr. Beanie.«
Pierre schrieb zurück.
»Liebster Mr. B., bloß nicht. Innigst, Pierre.«
Doch ihr Herz tat einen kleinen Hüpfer.
»Aufhören sofort!«
befahl sie ihm. Eines Morgens beim Labsang Suchong seufzte Blue entnervt und hustete voll Inbrunst. Sie zündete sich eine neue Sobranie an und sagte,
»Heirate doch einfach einen reichen Langweiler, Kleines.
Das könnte ich nicht. Tut mir leid«,
antwortete Pierre düster.
»Ach«,
schnaubte Blue. Blue war, was man eine alte Jungfer nennt. Auf Huberts Rat,
»Vielleicht bekommt ein Analytiker deine Ängste in den Griff«,
ging Pierre mit einem Freudianer namens Ernest frühstücken.
»Reden wir über ihren Vater.«
Ernest machte sich heißhungrig über seine Waffeln her.
»Ach, muss das sein, Ernest?«
Pierre klackerte mit ihrem blutroten Absatz und dachte an den tapsigen Botaniker.
»Wissen Sie, ich würde Sie zu gern malen.«
Er neigte neckisch den Kopf.
»Ernest«,
sagte Pierre freundlich,
»mein Leben ist auch so schon kompliziert genug. Wirklich.«
So verlief ihre erste und einzige Analyse. Außerdem lernte sie eine lustige Truppe von Italienern kennen, mit denen sie den Abend in Brooklyn verbrachte, wo sie sich sinnlos mit Sambuca betranken. Sie schlug sie beim Pokern. Und sie lachten, als sie ernsthaft fragte,
»Und? Seid ihr bei der Mafia?«
Was sie natürlich waren. Und sie hießen alle Frankie.
Montag.
Wenn sie nicht für Mr. Chin Modell saß, wanderte sie durch die Straßen von Manhattan.
Mittwoch.
Dann landete sie oft im Mumiensaal des Metropolitan Museum of Art.
Donnerstag.
Es wurde fast ihr Lieblingsplatz.
Freitag.
Sie fragte sich, was wohl Ernest, der Freudianer, von ihrem Hang zum Mumien halten würde.
An den Samstagen gönnten sich Hubert und Pierre ein Frühstück im Mercer Hotel. Sie beschlossen, dass sie, wenn sie eines Tages sehr reich waren, hier wohnen und witzige, üppige Lunchpartys geben würden.
»Ach, wie ich das Mercer liebe«,
seufzte Pierre, während sie Froggy heimlich einen halben Bagel zusteckte. Wenn Ebbe in der Kasse war, gingen sie nach Chinatown und kauften chinesische Pantöffelchen, Papierschmetterlinge und meterweise bunte Bänder. Als sie eines windigen Abends durch die tosende Stadt von Mr. Chin nach Hause ging, Froggy trottend an ihrer Seite, überkam Pierre eine Welle der Zärtlichkeit für New York. Sie stürmte in die Wohnung in der 4. Straße.
»Lou, ich liebe diese Stadt«,
verkündete sie feierlich.
»Noch«,
sagte Blue melancholisch. Pierre drückte ihr einen Kuss auf die runden Backen und sie tanzten bis um 3 mit den Frankies zu den Martin. Weihnachten war die Hölle. Hubert hatte sich verliebt und feierte in Boca Raton. Blue blies Trübsal. Sie schloss sich in ihrem Zimmer ein. Dicke Rauchschwaden quollen unter der Tür hervor.
»Lass uns froh und munter sein«,
redete Pierre ihr zu.
Lass mich sterben, heulte Blue. Später kam sie heraus und vertilgte gierig einen Teller Rosinentörtchen. Die Rosen der verkehrten Verehrer verstopften die Diele. Prall und geduldig warteten sie vor Piers verschlossener Schlafzimmertür. Doch trotz Blumenembargo kam am 14. Februar eine einzelne Wicke durchs Fenster zu ihr ins Bett geschwebt und schmiegte sich an ihre Wange.
Unbemerkt.
Es ist etwas im Busch,
sagte Blue trübsinnig in ihren Labsang Souchong.
Das habe ich im Urin.
Pierre verkniff sich die Bemerkung, dass sie eigentlich über Blues Urin nichts wissen wollte.
Ich gehe ins Met zu meinen Mumien, Blue,
rief Pierre etwas später.
Toll,
krächzte Blue und winkte mit ihrer Sobranie. Während der halsbrecherischen Fahrt durch die Stadt lief im Taxi laut der Ella Fitzgerald-Song, zu dem Pierre auf Mr. Beanies Gartenfest getanzt hatte. Und danach kam prompt, in gleicher Lautstärke, I want you. Sehr seltsam, dachte Pierre und sah den Fahrer misstrauisch an.
Ich hoffe, Sie haben jemanden, dessen Liebe Sie wärmt,
sagte der Fahrer, als sie ausstieg.
Ja,
sagte Pierre knapp. Ein Hund.
Ciao.
What do I care? I've got your love to keep me warm,
sang Pierre.
Schön wär's.
Lalala. Es war so kalt, wie es in einem New Yorker Februar nur sein kann. Ihr Gesicht brannte. Der Wind peitschte ihr die Haare um die Ohren. Sie setzte sich auf die Treppe des Metropolitan Museum und betrachtete die Fifth Avenue. Froggy auf dem Schoß.
Ach, Froggy,
sagte sie, überwältigt von Sehnsucht und Müdigkeit und Herzweh. Einmal glaubte sie fast, sie hätte Mr. Beanie gesehen, der sich zwischen den Autos hindurchschlängelte und exakt so aussah, als ob er etwas im Schilde führte. Doch das war Unsinn. Und so widmete sie sich wieder den düsteren Gedanken, in denen sie in letzter Zeit immer öfter schwelgte. Plötzlich tippte ihr jemand auf die Schulter. Und im nächsten Moment versank Pierre in zwei so mutwillig tanzenden Augen, wie sie im Leben noch keine gesehen hatte.
Ach, du bist's,
sagte sie.
Ja, ich. Ich liebe dich. Ich möchte in Italien leben. Mit einem Küchenofen, 4 Kindern und einer Ziege. Ich kann ohne dich nicht sein.
Dann kannst du gleich wieder gehen. Ich verzichte auf dich, denn es ist Fastenzeit und ich habe einen Stierkämpfer aus Sevilla kennengelernt,
sagte sie.
Ach so,
sagte er ernst. Tiefes Schweigen.
Stimmt gar nicht,
sagte sie scheu.
Ich liebe dich. Es ist bitter und hart. Ich habe alles versucht, aber ich komme dagegen nicht an.
Ich glücklicher. Glücklicher, sagte er und schloss sie in die Arme, als hätte er sie niemals losgelassen.
Es ist gegen 10 Uhr abends und ich bin einer von drei, seien wir ehrlich, etwas bejahrten Burschen, die auf dem Weg zu einem schnellen Drink im Greeks im leichten Schneefall die South Main Street überqueren. Wir haben gerade im Freimaurersaal im alten Capitol Theater eine Einführungszeremonie in den 32. Grad hinter uns gebracht und brauchen einen hinter die Binde. Ich bin der Lange in der Mitte, Warren Lowe, und es ist nämlich an meine Geschichte, die ich jetzt erzählen will. Man könnte aber auch sagen, es sei Gail Fortunatas Geschichte, denn die Tatsache, dass ich ihr an diesem Abend nach einer halben Ewigkeit wieder begegnet bin, hat mich darauf gebracht. Ich habe von der Zeremonie, in der ich einen arabischen Prinzen darstellte, noch Schminkreste im Gesicht. Rote Lippen, hier und da schwarze Streifen, die nicht ganz weggewaschen sind, weil es in dem Saal keine Abschminkcreme gab. Die Jungs hänseln mich, was für einen grauenhaften Nigger ich abgebe. Das ist die Art, wie sie reden, und ich versuche, ihrem Gehänsel die Spitze zu nehmen, indem ich es ignoriere, denn ich habe nicht die Vorurteile wie sie, aber ich freue mich trotzdem darüber. Es ist ein Theaterjob, der 32. Grad, und nicht viele Jungs sind gut darin. Wir sind Freunde und Geschäftsleute, Kollegen. Ich verkaufe Sanitär- und Heizungsartikel, mein Freund Sammy Gibson handelt mit Immobilien, und der andere, Rick Buckingham, ist Chevy-Händler. Wir betreten das Creeks, ein kleines Restaurant mit einer mit Grünpflanzen dekorierten Bar, gehen durch den Speiseraum nach hinten zu der Bar wie Stammkunden, weil wir Stammkunden sind und das gern deutlich machen, und begrüßen den Griechen und seine Helfer. Bescheidener Luxus. Sammy und Rick baggern vergeblich eine der Kellnerinnen an, die hübsche, kleine, junge Blonde, und lassen ein, zwei Sticheleien gegen den neuen, schwulen Kellner los, der auf der anderen Seite an der Küchentür steht und sie nicht hören kann. Klugscheißer. Der Grieche sagt zu mir, was soll die Schminke? Theatergruppe, sage ich zu ihm. Er ist kein Freimaurer. Ich glaube, er ist orthodoxer Katholik oder sowas, aber er weiß, was wir machen. Als wir an einem bestimmten Tisch vorbeikommen, sieht mir eine ältere Dame in der Runde direkt in die Augen, was mich auf sie aufmerksam macht, denn ansonsten ist sie nichts weiter als eine alte Dame. Dann meine ich für den Bruchteil einer Sekunde, dass ich sie kenne, komme aber zu der Überzeugung, nein, und gehe weiter. Sie ist eine große, faltige Frau mit strahlenden Augen, Ende 70, vielleicht Anfang 80, alt. Sammy, Rick und ich schieben uns zur Bar vor, bestellen Drinks, das Übliche, machen Bemerkungen über den Schnee draußen und fühlen uns in unserer Gesellschaft sicher und zufrieden. Wir denken über unsere Frauen und Ex-Frauen und unsere erwachsenen Kinder nach, die alle sonst wo sind. Wir sind zu später Stunde unterwegs und haben kein schlechtes Gewissen. Ich spähe um die Trennwand zu ihr rüber. Mager, silberblaues Haar, Hautfalten am Hals, Leberflecken auf ihren langen, flachen Wangen. Was soll's? Eine alte Dame. Sie ist mit ihrer Familie da, um irgendetwas zu feiern. Zwei Söhne, so sehen sie aus, über 40, mit ihren Frauen und einem gelangweilten, halbwüchsigen Mädchen. Alle fünf viel zu dick, schwerfällig, ergeben im Gegensatz zu der alten Frau, die trotz ihres Alters witzig und hellwach wirkt und sich mit einem braun-wollenen Strickkostüm fein gemacht hat. Offensichtlich früher mal eine attraktive Frau. Ich entferne mich von Sammy und Rick und frage den Griechen, wer ist die alte Dame? Was ist der Anlass? Der Grieche kennt den Namen ihrer Söhne, italienisch. Fortunata, glaubt er. Sagt mir nichts, sage ich. No comprendo. Der 80. von der alten Dame, sagt der Grieche. So alt sollten wir werden, was? Du kennst sie? Nein, ich glaube nicht. Die Kellnerin und der schwule Kellner singen Happy Birthday. Sie machen eine große Schau draus, aber das Lokal ist wegen des Schnees ohnehin halb leer. Allen scheint es zu gefallen und die alte Dame lächelt gleichmütig vor sich hin. Ich sage zu Sammy und Rick, ich glaube, ich kenne das alte Mädchen von irgendwoher, kann mich aber nicht erinnern, woher. Kunden, sagt Sammy, Erdnüsse kauend. Rick sagt dasselbe. Kunden, und sie machen weiter wie zuvor.
Wahrscheinlich eine alte Freundin,
setzt Sammy hinzu. Aha, gebe ich zurück. Ein Spiel der Celtics gegen die Knicks im Fernsehen hat ihre Aufmerksamkeit. Doppelte Verlängerung. Schließlich gewinnen die Knicks und es ist Zeit, nach Hause zu gehen, Jungs. Der Schnee türmt sich. Wir ziehen unsere Mäntel an, bezahlen den Barkeeper und als wir hinausgehen, macht sich auch die Runde der alten Dame zum Aufbrechen bereit und als ich an ihrem Tisch vorbeigehe, packt sie mich am Ärmel und nennt meinen Namen. Sagt ihn mit einem Fragezeichen.
Warren? Warren Lowe?
Ich sage,
ja, hallo.
Und lächle, aber ich kann mich immer noch nicht an sie erinnern. Dann sagt sie,
ich bin Gail Fortunata. Warren, ich habe dich vor Jahren mal gekannt,
sagt sie und lächelt liebevoll. Und dann fällt mir alles wieder ein. Oder fast alles.
Erinnerst du dich an mich?
Fragt sie.
Sicher, aber sicher, natürlich erinnere ich mich, Gail. Wie ist es dir ergangen?
Jesus, das ist ja wirklich eine Weile her. Sie nickt noch immer lächelnd.
Was hast du auf dem Gesicht? Schminke?
Ja, habe ein bisschen Theater gespielt, hab keine Abschminkcreme gehabt, um alles wegzumachen, sage ich lahm. Sie sagt,
es freut mich, dass du noch spielst.
Und dann stellt sie mich ihrer Familie folgendermaßen vor.
Das hier ist meine Familie.
Hallo, sage ich und will meine Freunde Sammy und Rick vorstellen, aber die sind bereits an der Tür. Sammy sagt,
bis dann, Warren. Tu nichts, was ich nicht tun würde.
Und Rick winkt mir zu und draußen sind sie.
Es ist also dein Geburtstag, Gail. Happy Birthday.
Sie sagt,
na, vielen Dank.
Die anderen stehen jetzt alle da, ziehen ihre Mäntel an, nur Gail nicht, die meinen Ärmel noch immer nicht losgelassen hat, an dem sie zerrt und dann sagt sie zu mir,
setz dich einen Moment, Warren. Ich hab dich seit, 30 Jahren nicht mehr gesehen. Denk dir nur.
Ma, sagt der Sohn, es ist spät, der Schnee.
Ich ziehe mir einen Stuhl neben Gail, lasse alle dummen Vorwände fahren und stelle plötzlich fest, dass ich mich bemühe, in ihren Augen die Frau zu sehen, die ich ein paar Monate lang gekannt habe, als ich jung war. Kaum 21. Und sie war fast 50 und verheiratet. Und diese beiden Fettsäcke waren ihre mageren, halbwüchsigen Söhne. Aber ich dringe durch das Gesicht der alten Dame nicht zu der Frau vor, die sie damals war. Wenn es diese Frau nicht mehr gibt, dann auch den Jungen nicht. Diesen Jungen hier. Sie schaut zu einem ihrer Söhne hoch und sagt,
Dickie, fahrt ohne mich. Warren wird mich mitnehmen. Nicht wahr, Warren?
Sagt sie, indem sie sich mir zuwendet.
Ich wohne oben bei Dickie, auf den Heights. Das ist doch kein Umweg für dich, oder?
Nein, ich wohne auch oben auf den Heights. Elton Woods, bin dort gerade in eine Eigentumswohnung gezogen. Dickie sagt, ein bisschen besorgt.
In Ordnung.
Er sieht so aus, als sei er daran gewöhnt, in Auseinandersetzungen mit seiner Mutter den Kürzeren zu ziehen. Sie geben ihr alle einen Kuss auf die Wange, wünschen ihr nochmal alles Gute zum Geburtstag und gehen hinaus in den Schnee. Ein Pflug scharrt auf der Straße vorbei. Im Übrigen kein Verkehr. Der Grieche und seine Leute fangen an aufzuräumen, während Gail und ich noch ein paar Minuten miteinander reden. Ihre Augen sind feucht und haben rote Ränder, aber sie ist nicht weinerlich. Sie lächelt. Es ist, als lägen durchscheinende Häute über ihren strahlenden blauen Augen. Dennoch kann ich jetzt, wenn ich genau hinsehe, flüchtig erkennen, wie sie war. Ich sehe sie in den Schatten der Vergangenheit umhergleiten. Sie hatte schweres, dunkelrotes Haar, makellose weiße Haut, glatt wie Porzellan,
breite Schultern und sie war groß für eine Frau. Fast so groß wie ich. Daran erinnere ich mich genau, von dem Mal, als sie und ihr Mann mich zu einer Party der Auslandskriegsveteranen mitnahmen und sie und ich tanzten, während er Karten spielte.
»Aus dir ist ein hübscher Mann geworden, Warren«, sagt sie.
Dann lässt sie ein kleines Lachen hören.
»Bist immer noch ein hübscher Mann, meine ich.«
»Nein, nein, der Lack ist ab. Man ist nur einmal jung, nehme ich an.«
»Als wir uns kannten, Warren, war ich so alt wie du jetzt.«
»Ja, das ist wohl so. Komisch, wenn man darüber nachdenkt, nicht?«
»Bist du geschieden? Du wirkst so.«
Ja, geschieden. Ist jetzt ein paar Jahre her. Die Kinder, drei Mädchen, sind alle groß. Ich bin sogar Opa. Es war keine glückliche Ehe. Kein bisschen.«
»Ich glaube, ich möchte über all das gar nichts hören.«
»Okay. Über was möchtest du denn was hören?«
»Lass uns noch einen trinken und kurz miteinander reden. Um der schönen Erinnerung willen. Dann kannst du mich zu meinem Sohn nach Hause fahren.«
»In Ordnung«, sage ich und frage den Griechen, der an der Kasse steht und tippt, ob es zu spät ist für einen Nachttrunk. Er sagt achselzuckend, »Warum nicht?« Und Gail bittet um einen Sherry und ich bestelle das übliche Wodka und Tonic. Der Grieche flitzt zurück zur Bar, gießt die Drinks selber ein, weil der Barkeeper gerade den Kühlschrank abwischt, kommt zurück und stellt sie vor uns hin. »Geht aufs Haus«, sagt er und macht sich wieder daran, die Abendeinnahmen zu zählen.
»Ist doch komisch, nicht, dass wir uns vorher nie begegnet sind«, sagt sie. »In all den Jahren. Du bist hierauf nach Concord gezogen und ich bin dort in Portsmouth geblieben, selbst als die Jungs aus dem Haus gingen. Frank hatte seinen Job dort.«
»Tja, naja, 50 Meilen sind wohl manchmal eine weite Entfernung. Wie geht's, Frank?« frage ich, wobei mir, während ich es sage, wieder einfällt, dass er mindestens 10 Jahre älter war als sie.
»Er ist tot. Frank ist 1982 gestorben.«
»Oh Gott, das tut mir leid.«
»Ich möchte dich was fragen, Warren. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, wenn ich offen mit dir rede.«
»Nein, kein Stück.« Ich trinke einen Schluck.
»Ich habe mich damals nie getraut, dich danach zu fragen. Damals wäre es dir peinlich gewesen, dachte ich, weil du solche Angst hattest. Wegen dem, was wir beide taten und so gar nicht selbstsicher warst.«
»Ja, stimmt. Ich war was? 21? Du warst, naja, nicht furchterregend, aber sagen wir eindrucksvoll. Verheiratet, mit Kindern, eine kultivierte Frau von Welt, so kamst du mir vor. Und ich war ein Klempnerlehrling, der seinen ersten Job außer Haus hatte. Ein Junge noch.«
»Du warst mehr als das, Warren. Deshalb habe ich mich ja so zu dir hingezogen gefühlt. Du warst sehr empfindsam. Ich dachte, eines Tages würdest du ein berühmter Schauspieler werden. Ich wollte dir Mut machen.«
»Hast du ja.« Ich lache nervös, weil ich nicht weiß, wo dieses Gespräch hinführt. Ich nehme noch einen Schluck von meinem Drink und sage, »Ich habe im Laufe der Jahre viel Theater gespielt, weißt du? Immer nur in der näheren Umgebung, aber manches davon ziemlich ernsthaft. Keine große Sache, aber ich bin dabei geblieben. Inzwischen mache ich natürlich nicht mehr viel, aber du hast mich dazu ermutigt, Gail. Ja, das hast du. Und ich bin dir wirklich dankbar dafür.«
Sie nippt mit gespitztem Mund an ihrem Sherry wie ein Vogel. »Gut«, sagt sie. »Warren, warst du damals noch Jungfrau, als du mich kennengelernt hast?«
»Oh Gott, das ist aber eine ziemlich knifflige Frage, nicht?« Ich lache.
Hast du dich das etwa all diese Jahre gefragt, ob du die erste Frau warst, mit der ich geschlafen habe? Wow, das ist... Hey, Gail, ich glaube, das hat mich bisher noch keiner gefragt, aber jetzt, 30 Jahre später... Ich lächle sie an, aber es verschlägt mir den Atem.
Ich möchte es einfach wissen, Schatz. Du hast es nie auf die eine oder andere Art zu erkennen gegeben. Wir haben ein großes Geheimnis geteilt, aber über unsere eigenen Geheimnisse haben wir eigentlich nie gesprochen. Wir haben über das Theater geredet und wir hatten unsere kleine Liebesaffäre. Und dann bist du fortgegangen und ich bin bei Frank geblieben und alt geworden. Älter.
Du warst nicht alt.
So alt wie du jetzt, Warren.
Ja, aber ich bin nicht alt.
Also, warst du es?
Was? Jungfrau?
Du musst nicht antworten, wenn es dir peinlich ist.
Ich zögere ein paar Sekunden. Die Kellnerinnen und der neue Junge und der Barkeeper sind gegangen und nur der Grieche ist da, der auf einem Hocker an der Bar thront und Nightline guckt. Ich könnte ihr die Wahrheit sagen. Oder ich könnte lügen. Oder ich könnte der Frage überhaupt ausweichen. Es ist schwierig zu wissen, was das Richtige ist. Schließlich sage ich, ja, stimmt. Ich war Jungfrau, als ich dich kennenlernte. Es war das erste Mal für mich, sage ich zu ihr. Und sie lehnt sich auf ihrem Stuhl zurück, blickt mir voll ins Gesicht und lächelt, als hätte ich ihr eben das allerschönste Geburtstagsgeschenk gemacht, von dem niemand wusste, dass sie es sich wünschte. Das Geschenk, um das zu bitten, sie nie gewagt hatte. Es ist ein schönes Lächeln. Dankbar und stolz, das bis zu dem Tag zurückzureichen scheint, an dem wir uns das erste Mal begegnet sind. Sie streckt den Arm aus und legt ihre kleine, faltige Hand auf meine. Sie sagt,
ich bin mir nie ganz sicher gewesen, aber jedes Mal, wenn ich an diese Tage zurückdenke und mich daran erinnere, wie wir uns in deinem Zimmer trafen, stelle ich mir immer vor, dass es für dich das erste Mal war. Ich stellte es mir sogar damals vor, als es geschah. Es bedeutet etwas für mich.
Ein paar Augenblicke sagt keiner von uns etwas. Dann breche ich den Bann. Was meinst du? Hauen wir ab? Sie müssen den Laden hier dicht machen und es schneit heftig. Sie stimmt zu und ich helfe ihr in ihren Mantel. Mein Wagen ist nur einen halben Block entfernt geparkt, aber wir gelangen nur langsam dorthin, denn der Gehweg ist ein bisschen glatt und sie ist sehr vorsichtig. Als wir im Wagen sitzen und die Main Street in Richtung Norden fahren, schweigen wir für eine Weile. Und schließlich sage ich zu ihr, weißt du, Gail, es gibt auch etwas, das ich mich all die Jahre gefragt habe.
Ach ja?
Ja, aber du musst es mir nicht sagen, wenn es dir peinlich ist.
Warren, Schatz, wenn du ein gewisses Alter erreichst, ist dir nichts mehr peinlich.
Ja, das ist wohl so.
Was möchtest du wissen?
Okay, ich habe mich gefragt, ob du, abgesehen von mir, Frank treu geblieben bist. Und vor mir. Kein Zögern, sie sagt.
Ja, ich war Frank treu. Vor dir und nach dir. Außer meinem Ehemann warst du der einzige Mann, den ich je geliebt habe.
Ich glaube ihr nicht, aber ich weiß, warum sie mich belügt. Diesmal bin ich derjenige, der lächelt und hinüberfasst und seine Hand auf ihre legt. Den Rest des Weges reden wir nicht. Sie weist mir lediglich die Richtung zum Haus ihres Sohnes, das eine schlichte Backsteinranch in einer gewundenen Seitenstraße an der alten Waffenfabrik ist.
Das Verandalicht ist an, aber sonst ist es im Haus dunkel. Es ist spät, sage ich zu ihr.
Ja.
Ich steige aus, gehe um den Wagen herum und helfe ihr heraus und dann führe ich sie den Weg entlang zur Tür. Sie holt den Schlüssel aus ihrer Handtasche, schließt die Tür auf, dreht sich herum und schaut zu mir hoch. Sie ist nicht mehr so groß wie früher.
Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir uns heute Abend gesehen haben, sagt sie. Wahrscheinlich werden wir uns nicht wiedersehen.
Tja, aber das können wir doch, wenn du es möchtest.
Du bist immer noch ein sehr freundlicher Mann, Warren. Das freut mich. Ich habe mich nicht in dir getäuscht.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich möchte sie aber küssen. Und das tue ich. Ich beuge mich herunter, lege die Arme um sie und küsse sie auf die Lippen. Sehr sanft. Dann ein bisschen fester. Und sie küsst mich zurück, indem sie sich gerade so fest gegen mich drückt, um mich wissen zu lassen, dass auch sie sich an alles erinnert. So halten wir uns lange umschlungen. Dann löse ich mich und sie dreht sich um, öffnet die Tür und wirft mir einen letzten Blick zu. Sie lächelt.
Du hast immer noch Schminke im Gesicht, sagt sie. Wie heißt das Stück? Ich habe vergessen zu fragen.
Oh, sage ich und denke schnell nach, weil ich mich erinnere, dass sie katholisch ist und von den Freimaurern wahrscheinlich nicht viel hält. Othello, sage ich.
Das ist schön. Und du bist der Moor?
Ja. Noch immer lächelnd winkt sie mir mit einer langsamen, energischen Bewegung, als schicke sie mich weg und geht nach drinnen. Als die Tür sich hinter ihr geschlossen hat, würde ich am liebsten die ganze Nacht allein dort auf der Treppe stehen, während der Schnee um meinen Kopf in Wolken niedergeht und ich zusehe, wie er unsere Spuren auf dem Weg zudeckt. Aber es ist tatsächlich spät und ich muss morgen arbeiten. Also gehe ich weg. Auf der Heimfahrt kann ich mich kaum der Tränen erwehren. Die Zeit ist gekommen, die Zeit ist gegangen. Sie kehrt nie wieder, sage ich mir. Das hier vor mir ist alles, was ich habe, beschließe ich. Und während ich meinen Wagen durch den dichten Schnee steuere, erscheint es mir nicht als viel. Von den Freundlichkeiten abgesehen, die ich gerade eben mit einer alten Dame ausgetauscht habe. Also konzentriere ich mich darauf.
Das letzte Blatt. In einem kleinen Bezirk westlich des Washington Square sind die Straßen verrückt geworden und haben sich in kleine Streifen aufgebrochen, die Plätze genannt werden. Diese Plätze bilden seltsame Winkel und Kurven. Eine Straße kreuzt sich selbst ein- oder zweimal. In dieser Straße hat ein Künstler einmal eine Möglichkeit entdeckt, die von Wert sein kann. Stellen Sie sich vor, ein Bote mit einer Rechnung für Farben, Papier und Leinwand, der diese Route abgeht, kommt sich plötzlich auf dem Rückweg selbst entgegen, ohne dass ein Cent auf Abschlag bezahlt worden ist. In dem malerischen alten Greenwich Village sah man daher bald das Künstlervölkchen herumstreifen, auf der Suche nach Nordfenstern, nach Giebeln aus dem 18. Jahrhundert, nach holländischen Dachstuben und niedrigen Mieten. Dann brachten sie ein paar Zinnbecher und angeschlagene Teller aus der 6. Avenue hierher und bildeten eine Kolonie. Unter dem Dach eines behäbigen, dreistöckigen Klinkerhauses hatten Sue und Jonesy ihr Atelier. Jonesy war eine Abkürzung für Joanna. Die eine war aus Maine, die andere aus Kalifornien. Sie hatten sich an der Table d'hôte eines Kettenrestaurants in der 8. Straße kennengelernt und festgestellt, dass sie in Bezug auf Kunst, Chicorée-Salat und Kimono-Ärmel den gleichen Geschmack hatten. Und das Resultat war ein gemeinsames Atelier. Das war im Mai. Im November stelzte ein kalter, unsichtbarer Fremdling, den die Doktoren Lungenentzündung nannten, durch die Kolonie und berührte mit seinen eisigen Fingern hier einen und dort einen. Drüben auf der Ostseite schritt dieser Wüstling kühn daher und fällte seine Opfer dutzendweise. Aber durch das Labyrinth der engen und vermoosten Plätze schritt er nur zaghaft. Man konnte diesen Herrn Lungenentzündung nicht als einen ritterlichen alten Herrn bezeichnen. Ein zartes kleines Ding, dessen Blut in den weichen kalifornischen Winden dünn geworden, war kaum eine angemessene Beute für den kurzatmigen alten Tölpel mit den roten Fäusten. Aber sein Schlag traf Jonesy. Sie lag fast bewegungslos auf ihrem bemalten Eisenbett und blickte durch die kleinen holländischen Scheiben auf die Brandmauer des Nebenhauses. Eines Morgens rief der Doktor mit den buschigen grauen Augenbrauen Sue in den Flur. Ihre Chancen stehen, so ungefähr 1:10, sagte er und schlug dabei das Quecksilber in seinem Fieberthermometer nach unten. Und diese eine Chance ist der Wunsch zu leben. Die Art, wie die Leute vor der Tür des Leichenbestatters Schlange stehen, macht unser ganzes Arzneibuch zu einem Witz. Unser Fräulein hat sich in den Kopf gesetzt, dass sie nicht wieder gesund wird. Gibt es etwas, was sie bedrückt?
Sie wollte einmal die Bucht von Neapel malen, sagte Sue.
Malen? Unsinn. Hat sie irgendwas im Kopf, an das zu denken sich lohnt? Zum Beispiel einen Mann. Einen Mann? Sagte Sue mit einem klirrenden Ton in der Stimme, wie von einer zu straff gespannten Saite. Ist ein Mann es denn wert? Aber nein, Herr Doktor, so etwas ist ausgeschlossen.
Nun, dann ist es die Schwäche, sagte der Arzt. Ich werde alles tun, was die Wissenschaft, sofern sie durch meine Bemühungen hindurchsickert, tun kann. Aber sobald die Patientin anfängt, die Kutschen in ihrem Leichenzug zu zählen, haben die Medizinen nur noch die halbe Heilwirkung. Wenn Sie sie dazu bringen können, eine einzige Frage nach dem Schnitt der Mantelärmel in der neuen Wintermode zu stellen, dann stehen Ihre Chancen schon 1:5 statt 1:10. Nachdem der Doktor gegangen war, ging Sue in ihr Arbeitszimmer und weinte ein japanisches Papiertaschentuch zu einem Brei. Dann schwenkte sie munter mit ihrem Zeichenbrett in Jonesys Zimmer hinein und pfiff dabei einen Schlager. Jonesy lag unter ihren Decken, die sich kaum wölbten, das Gesicht dem Fenster zugekehrt. Sue hörte auf zu pfeifen, denn sie glaubte, Jonesy schliefe. Sie rückte ihr Brett zurecht und begann eine Federzeichnung, eine Illustration zu einer Zeitungsgeschichte. Junge Maler müssen sich den Weg zur Kunst bahnen, indem sie Zeitungsgeschichten illustrieren, die junge Schriftsteller schreiben, um sich den Weg in die Literatur zu bahnen. Sue begann mit leichten Strichen die Gestalt des Helden, eines Cowboy aus Idaho, mit eleganten Reithosen zu bekleiden, wie sie bei Pferderennen getragen werden, und ihm ein Monokel ins Auge zu klemmen. Plötzlich hörte sie ein leises Geräusch, das sich 7-mal wiederholte. Schnell trat sie an das Bett. Jonesys Augen waren weit geöffnet. Sie blickte aus dem Fenster und zählte rückwärts. 12, sagte sie. Und ein wenig später 11. Und dann 10 und 9 und dann 8 und 7 schnell hintereinander. Sue spähte besorgt aus dem Fenster. Was gab es da zu zählen? Man sah nur einen leeren, öden Hof und in einer Entfernung von 6 Metern die blinde Backsteinmauer des Nachbarhauses. Ein uralter, verknoteter, wilder Weinstock, der im unteren Teil abgestorben war, kletterte bis zur halben Höhe der Mauer hinauf. Der kalte Herbstwind hatte die Blätter abgerissen und die fast kahlen Äste klammerten sich wie ein Skelett an die bröcklige Mauer. »Was ist denn, Herzchen?« »6«, sagte Jonesy. Es war beinahe ein Flüstern. »Sie fallen jetzt schneller. Vor 3 Tagen waren es noch beinahe 100. Ich bekam Kopfschmerzen beim Zählen. Aber jetzt ist es leicht. Da fällt wieder 1. Jetzt sind es nur noch 5.« »5? Was, Herzchen? Sag es deiner Sudi.« »Blätter. An den Ranken. Wenn das letzte fällt, muss ich auch weg. Das weiß ich seit 3 Tagen.« »Hat der Doktor dir das nicht gesagt?«
»Ach, einen solchen Blödsinn habe ich noch nie gehört«, widersprach Sue mit gut gespieltem Spott. »Was haben denn welke Weinblätter mit deiner Genesung zu tun? Und du hast doch diesen Wein immer so gern gehabt, du unartiges Mädchen, sei keine Gans. Also, der Doktor hat mir heute Morgen gesagt, dass deine Chancen, gesund zu werden, also lass mich überlegen, was er genau gesagt hat. Er sagte, die Chancen ständen 10-1. Also eine bessere Chance können wir hier in New York, wo wir immerzu mit der Straßenbahn fahren oder an Neubauten vorbeigehen, gar nicht haben. Versuch jetzt ein Schlückchen Suppe zu nehmen. Und lass Sue wieder an ihre Zeichnung gehen, damit sie sie diesem Verleger verkaufen und ihrem kranken Kind Portwein und für sich selbst, weil sie so gierig ist, Koteletten kaufen kann. Du brauchst keinen Wein mehr zu kaufen, sagte Jonesy und blickte starr aus dem Fenster. Da fällt wieder 1. Jetzt sind nur noch 4 übrig. Ich werde das letzte fallen sehen, bevor es dunkel wird, und dann will ich mich auch fallen lassen. Jonesy, mein Herzchen, sagte Sue und beugte sich über sie. Versprich mir, die Augen geschlossen zu halten und nicht mehr aus dem Fenster zu schauen, bis ich mit der Zeichnung fertig bin. Ich muss die Blätter morgen abgeben. Ich brauche das Licht, sonst würde ich die Jalousien herunterlassen. Könntest du nicht nebenan zeichnen? Fragte Jonesy ungerührt. Ich möchte lieber bei dir bleiben, sagte Sue.
Und ich will auch nicht, dass du dauernd nach diesen blöden Weinblättern schaust.
Sag mir sofort Bescheid, wenn du fertig bist, sagte Jonesy und schloss ihre Augen. Sie lag da, so weiß und still wie eine gestürzte Statue. Ich will das letzte Blatt fallen sehen. Ich habe das Warten satt. Ich habe das Denken satt. Ich möchte alles loslassen und hinunterschweben, hinunter wie diese armen, müden Blätter.
Versuch zu schlafen, sagte Sue. Ich muss den alten Berman heraufrufen, damit er mir für den alten, einsamen Bergmann Modell steht. Ich bin in einer Minute zurück. Rühr dich nicht, bis ich zurück bin. Der alte Berman war ein Maler, der unter ihnen im Erdgeschoss wohnte. Er war über 60 und hatte einen Bart wie der Moses des Michelangelo, der sich von seinem Satyrkopf an seiner Gnomengestalt hinunterlockte. Berman hatte als Maler versagt. 40 Jahre lang hatte er den Pinsel geschwungen, ohne auch nur den Saum vom Gewand seiner Herren, der Kunst, zu berühren. Er war immer im Begriff, ein Meisterwerk zu schaffen, hatte aber nie damit angefangen. Seit mehreren Jahren hatte er nichts mehr gemalt, außer einer gelegentlichen Schmiererei für irgendwelche Reklamezwecke. Er verdiente sich ein wenig Geld, indem er den jungen Künstlern der Kolonie, die sich kein professionelles Modell leisten konnten, Modell stand. Er trank Gin im Übermaß und redete immer noch von einem zukünftigen Meisterwerk. Im Übrigen war er ein energisches altes Männchen, das sich über Weichherzigkeit schrecklich lustig machte und sich als ganz spezieller Wachhund der beiden jungen Künstlerinnen, die im Atelier über ihm wohnten, betrachtete. Sue fand in der dämmerigen Höhle unten einen Burman, der durchdringend nach Wacholder roch. In der Ecke stand auf einer Staffelei eine leere Leinwand. Sie wartete dort schon seit 25 Jahren auf den ersten Pinselstrich des Meisterwerkes. Sue erzählte Burman von Jonesys Fieberfantasien und dass sie fürchtete, Jonesy, die selbst so leicht und zerbrechlich war wie ein Blatt, könnte weggeblasen werden, wenn sie aufhörte, sich an diese Welt festzuklammern. Der alte Burman, dessen gerötete Augen tränten, schrie seine Verachtung und seinen Hohn über solch idiotische Vorstellungen einfach heraus. »Was?« schrie er. »Gibt es denn Menschen auf der Welt, die so blöd sind, dass sie sterben, weil die Blätter von einem verdammten Weinstock fallen? Sowas habe ich noch nie gehört. Nein, ich will nicht für Ihren blöden Idioten von Bergmann-Modell stehen. Warum lassen Sie es zu, dass ihr ein solcher Blödsinn in den Kopf kommt?« »Ach, die arme kleine Miss Jonesy.«
»Sie ist sehr krank und schwach«, sagte Sue, »und sie fantasiert im Fieber.« »Also gut, Mr. Burman, wenn Sie mir nicht Modell stehen wollen, dann lassen Sie es bleiben. Aber ich finde, Sie sind ein grässlicher Alter.« »Fitzliputzli.«
»So sind die Frauen«, schrie Burman. »Wer hat denn gesagt, dass ich Ihnen nicht sitzen will? Los jetzt, ich komm mit. Ich sag Ihnen doch seit einer halben Stunde, dass ich sitzen will.« »Oh Gott, dies ist keine Stadt, in der so ein liebes Wesen wie Miss Jonesy krank werden dürfte. Eines Tages male ich ein Meisterwerk und dann gehen wir alle zusammen weg. Ganz bestimmt.«
Als sie nach oben kamen, war Jonesy eingeschlafen. Sue zog die Blende bis auf die Fensterbank hinunter und winkte Burman in das Nebenzimmer. Von dort spähten sie ängstlich nach dem Weinstock. Dann blickten sie sich einen Augenblick wortlos an. Draußen fiel ein kalter, mit Schnee vermischter Regen. Burman in seinem alten blauen Hemd setzte sich als einsamer Bergmann auf einen umgestülpten Kessel, der einen Felsen darstellte. Als Sue am nächsten Morgen nach einem kurzen Schlaf erwachte, starrte Jonesy mit trüben, weit geöffneten Augen auf die grüne, heruntergezogene Jalousie.
»Zieh sie hoch. Ich will sehen«, verlangte sie mit flüsternder Stimme.
Mit zerschlagenen Gliedern stand Sue auf und tat ihr den Willen. Und siehe da. Nach dem schweren Regen und dem heftigen Wind, der die ganze Nacht angehalten hatte, hob sich immer noch ein Weinblatt gegen die Backsteinwand ab. Es war das letzte an den Zweigen. Am Stängel war es noch dunkelgrün, aber die gezahnten Ränder waren schon vom Gelb der Auflösung und des Verfalls verfärbt. So hielt es sich tapfer an einem Zweig, 3 bis 4 Meter über dem Boden. »Es ist das letzte«, sagte Jonesy. »Ich hatte ganz sicher erwartet, dass es in der Nacht fallen würde. Ich hörte den Wind. Es wird heute fallen. Und ich werde mit ihm sterben.«
»Aber«, sagte Sue und legte ihr erschöpftes Gesicht auf das Kissen. »Wenn du nicht an dich denken willst, so denk doch an mich. Was sollte ich denn anfangen?«
Aber Jonesy gab keine Antwort. Das Allereinsamste auf dieser Welt ist eine Seele, die sich bereit macht, ihre lange, geheimnisvolle Reise anzutreten. Die Vorstellung, dass sie sterben werde, schien sich ihrer immer mehr zu bemächtigen, während die Bande, die sie an die Freundin und an die Erde knüpften, sich eines nach dem anderen lösten. Der Tag verstrich, und noch im Abenddämmer konnten sie das einsame Weinblatt sehen, das sich mit seinem Stängel an die Wand klammerte. Und dann kam mit der Nacht der Nordwind wieder, während der Regen immer noch gegen die Fenster prasselte und von den niedrigen holländischen Dachtraufen herunterklatschte. Als es wieder hell wurde, befahl Jonesy unbarmherzig, die Jalousie hochzuziehen. Das Weinblatt war immer noch da. Jonesy lag einige Zeit da und betrachtete es. Und dann rief sie Sue, die über dem Gaskocher ihre Hühnersuppe rührte.
»Ich bin ein böses Mädchen gewesen, Sudi«, sagte Jonesy. »Irgendetwas hat dieses letzte Blatt am Zweig haften lassen, um mir zu zeigen, wie böse ich war. Es ist eine Sünde, sterben zu wollen. Bring mir jetzt ein bisschen Suppe und einen Schluck Milch mit einem Tropfen Portwein darin und... Nein, bring mir zuerst einen Handspiegel und schieb mir ein paar Kissen in den Rücken. Ich will mich aufsetzen und dir beim Kochen zusehen. Und eine Stunde später sagte sie, Sudi, eines Tages werde ich doch noch die Bucht von Neapel malen. Am Nachmittag kam der Doktor. Und als er ging, fand Sue einen Vorwand, um auf den Flur zu treten. Die Chancen sind jetzt gleich, sagte der Doktor und nahm Sues magere, zitternde Hand in seine. Bei guter Pflege werden sie gewinnen. Und nun muss ich noch nach einem anderen Patienten im Haus sehen. Er heißt Berman. Ich glaube, auch eine Art Künstler. Auch Lungenentzündung. Er ist alt und schwach und der Anfall ist heftig. Es besteht wenig Hoffnung. Aber er kommt heute ins Krankenhaus. Da kann er besser versorgt werden. Am nächsten Tag sagte der Doktor zu Sue, sie ist außer Gefahr. Sie haben gesiegt. Jetzt braucht sie kräftige Kost und Pflege. Sonst nichts mehr. Und an diesem Nachmittag trat Sue an Jonesys Bett. Die lag da ganz gemütlich und strickte an einem ganz blauen und ganz nutzlosen Wollschal. Und Sue legte ihr einen Arm um Schultern und Kissen. Ich muss dir etwas erzählen, mein weißes Mäuschen, sagte sie. Mr. Berman ist gestern im Krankenhaus an Lungenentzündung gestorben. Er war nur 2 Tage krank. Am ersten Tag hat ihn der Hausmeister ganz hilflos vor Schmerzen in seinem Zimmer unten gefunden. Seine Schuhe und seine Kleider waren ganz durchnässt und eiskalt. Sie konnten sich nicht vorstellen, wo er in einer so schrecklichen Nacht gewesen war. Und dann fanden sie eine Laterne, die immer noch brannte, und eine Leiter, die von ihrem Platz weggezerrt worden war. Ein paar Pinsel und eine Palette, auf der grün und gelb gemischt worden war. Und sieh mal aus dem Fenster, Herzchen. Sieh dir das letzte Weinblatt an. Hast du dich nie gewundert, warum es nicht flatterte und sich nicht bewegte, als der Wind blies? Ach, Herzchen, es ist Bermans Meisterwerk. Er hat es dort in der Nacht gemalt, als das letzte Blatt gefallen war.
Das war's. Nächste Woche läuft eine meiner absoluten Lieblingsproduktionen, denn es handelt sich um eins meiner Lieblingsbücher, Papillon von Henri Charrière. Das ist die Geschichte eines Gefangenen auf der berühmt-berüchtigten Teufelsinsel in Südamerika, auf die die Franzosen einst ihre Straftäter verbannten. Ein Buch, das übrigens auch schon mal verfilmt wurde mit Dustin Hoffman und Steve McQueen. Auf unserem anderen Kanal, Lauscher Lounge Hörspiel, läuft übrigens gerade Über Nacht von Johanna Steiner. Gelesen von unter anderem Tom Schilling und Fritzi Haberland. Ausgezeichnet mit dem Deutschen Hörbuchpreis als bestes Hörspiel. Es erzählt von Wünschen und Hoffnungen, von Abschied und Neubeginn und von den besonderen Momenten im ganz normalen Leben. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf.